Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Ja, ich bin wieder da. Ja, aber nur für eine Ausgabe. Robert Vogel hat mir gesagt, Kevin, wir können alle nicht. Malte kann nicht, Robert kann nicht. Also musst du einspringen und dann bin ich natürlich Teamplayer genug, das auch zu tun, mein altes Format nochmal zu übernehmen mit dem neuen Format. Und deswegen nur ein Gast, aber dieser Gast hat es in sich. Und als ich gehört habe, dass er der Gast sein soll, habe ich mich tierisch gefreut, denn ja, er ist, man kann schon sagen, Deutschlands beliebtester Fußballkommentator. Zumindest bei denen, die Ahnung haben vom Fußballkommentator, Fußballkommentatoren. The Zone, RTL, noch und nöcher. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Marco Hagemann. Hallo Marco.
Ja, hallo Kevin und vielen Dank erstmal schon für die Blumen. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich der beliebteste Fußballkommentator bin. Die einen sagen vielleicht so, die anderen vielleicht so. Ja, ist ja immer eine Geschmackssache.
Ist immer Geschmackssache, aber mein Geschmack triffst du auf jeden Fall. So, und das damit... Hast du genug Honig ums Maul bekommen von mir heute, damit du gerne mit mir redest? Ja, was wir jetzt hier machen, ist natürlich die Vorschau auf den anstehenden vierten Bundesligaspieltag. Bei mir ist es ja immer so, ich freue mich immer, wenn die Länderspielpause vorbei ist. So geht es ganz vielen, glaube ich, und vielen Nationalspielern, glaube ich, auch. Du hast die beiden Länderspiele ja verfolgt, die 2-0-Niederlage gegen Niederlande und das 2-0 aus deutscher Sicht in Nordirland. Das ist kommentiert für RTL. Was war dein Eindruck von der deutschen Fußballnationalmannschaft bei diesen beiden Spielen?
Ich glaube, wir haben auch ein bisschen Zeit. Also das, ja. Es ist gar nicht so in einem Satz oder zwei Sätzen zu formulieren. Ich glaube, wir wissen alle, dass natürlich nach dem personellen Umbruch, den Joachim Löw vollzogen hat, und der begann ja schon so ein bisschen Ende vergangenen Jahres, für die einen vielleicht ein bisschen zu spät. Da will ich mich an der Diskussion gar nicht beteiligen. Ich meine, es gibt genügend Schlaubi-Schlümpfe, die dann gesagt haben, ja, nach der WM wäre es der passende Zeitpunkt gewesen. Ich denke, das haben wir auch, ich glaube, genug durchexerziert. Der richtige Zeitpunkt, über den richtigen Zeitpunkt zu finden, ist ein bisschen schwierig. Und diese neu formierte Mannschaft, ich glaube, das war deutlich ersichtlich, allen voran gegen die Niederländer, braucht natürlich einfach noch viel Zeit, um sich weiterhin zu finden, einzuspielen. Wir haben viele junge Spieler dabei, die sich selbst noch entwickeln müssen und sie müssen sich in den Vereinen entwickeln. Bei der deutschen Nationalmannschaft gibt es im Grunde genommen gar nicht so viel Zeit, denn man hatte vor dem Spiel gegen die Niederlande 3 Trainingseinheiten. Was willst du da groß entwickeln? Also das ist natürlich erstmal schon schwierig. Die Entwicklung, die fußballerische und auch die Persönlichkeitsentwicklung findet dann von den jungen Spielern im Verein statt, weil sie natürlich da viel mehr Trainingseinheiten haben, viel mehr Spiele zusammen haben. Das ist schon mal Punkt A. Die deutsche Nationalmannschaft gehört sicherlich nicht im Moment zu den absoluten Spitzenteams. Das sehe ich im Moment andere, die vielleicht dann eben schon diesen Verjüngungsprozess früher eingeleitet haben, die Mannschaft oder die Mannschaften vielleicht schon früher auf andere Beine gestellt haben, sodass wir da in diesem Punkt etwas hinterherhinken. Somit sehe ich die deutsche Nationalmannschaft, also stand jetzt auch gar nicht zu den großen EM-Favoriten, weil es hier und da einfach noch Problemzonen gibt. Ich finde, dass in der Berichterstattung hier und da ein bisschen zu kritisch mit den Jungs umgegangen wird und jetzt braucht keiner auf die Idee kommen, naja, jetzt kommentiert hier die deutsche Nationalmannschaft seit einigen Jahren, da gibt es ja möglicherweise schon die ein oder anderen Sympathien gegenüber wem auch immer. Nee, sondern ich versuche das tatsächlich im Großen und Ganzen zu sehen. Und es hat immer schon Jahre gegeben, wo die Qualifikationen oder wo Testspiele nicht ganz so nach dem Gusto vieler verlaufen sind bei den Turnieren, nehmen wir mal die WM 2018 raus, war das dann doch sehr anständig, immer Minimum Halbfinale erreicht. Also das ist tatsächlich eine Entwicklung, die vorangetrieben werden muss. Und das Trainerteam ist überzeugt von den Jungs. Und ich glaube, in knapp einem Dreivierteljahr sind wir alle schlauer, wenn auch die deutsche Nationalmannschaft vor der EM auch mal so 2-3 Wochen zusammen hat, wie sie dann letztendlich auch performt. Stand jetzt würde ich sagen, nein, lange kein Spitzenteam, weil auch die jeweiligen Spieler hier und da eben noch nicht das Spitzenniveau haben. Da gibt es sicherlich Ausnahmen, die das auf den Platz bringen könnten. Aber der Großteil derer, die da jetzt waren, braucht ja einfach auch persönlich noch eine gewisse Zeit. Dementsprechend hat mich die Niederlage gegen die Niederländer auch gar nicht so überrascht. Ein anderer Spielverlauf wäre auch möglich gewesen, wenn Marco Reus das 2-0 macht oder wenn man von den Chancen zu Beginn der zweiten Hälfte vielleicht ein oder zwei gemacht hätte. Da wäre das Spiel vielleicht anders gelaufen. Am Ende des Tages ist es ein verdienter Sieg für Oranje gewesen. Und in Nordirland, auch da haben sich natürlich die Probleme durchgezogen, gerade in Durchgang Nummer 1. Vielleicht auch ein bisschen Verunsicherung. Vielleicht wollte man auch zu viel und hat es eben nicht so auf den Platz bekommen. Also die Reaktion, die man so gehört hat von den Spielern, blieb erstmal aus. Nachher war es, wie ich finde, ein Arbeitssieg, nicht mehr, nicht weniger. Und es geht um 3 Punkte. Es geht um die EM-Qualifikation. Das ist das Ziel. Und vielleicht sollte man in unserer häufig wiederkehrenden Meckergesellschaft einfach auch selbst mal ein bisschen Geduld haben mit der deutschen Fußballnationalmannschaft, was die sportlichen Leistungen anbelangt. Das geht alles nicht so auf Knopfdruck. Das weiß das Trainerteam und das wissen auch die Spieler, die letztendlich in der Verantwortung auch stehen. Der eine oder andere kann sicherlich mehr geben.
Das hast du wunderbar zusammengefasst und ich glaube, wir können wirklich gespannt auf diese Entwicklung der deutschen Fußballnationalmannschaft sein. Viele Spieler, die jetzt versuchen, in Führungspositionen reinzuwachsen, Spieler, die von hinten nachdrücken, die auch an diesem Bundesligaspieltag natürlich wieder ihre Rolle spielen wollen, spielen werden. Und damit kommen wir einfach mal zu diesem 4. Bundesligaspieltag. Los geht's am Freitagabend auf DAZN mit Fortuna Düsseldorf gegen den VfL Wolfsburg. Tatsächlich direkt mal, Marco, finde ich ein interessantes Spiel zu Beginn, weil das ist tatsächlich jetzt mal eine Partie, da kann meiner Meinung nach alles passieren. Die Wolfsburger super in die Saison gestartet, 7 Punkte aus den 3 Spielen, vielleicht sogar noch ein Stück weit besser, als sie selber erwartet haben. Fortuna Düsseldorf, 3 Punkte nach 3 Spielen, vielleicht so ein bisschen, wie man es erwartet hat, aber in Düsseldorf zu spielen, das ist für eine Mannschaft, die gerne Fußball spielen will, nicht immer die einfachste Aufgabe. Wie schätzt du dieses Spiel vom Layout jetzt erstmal ein?
Ich finde, du hast schon vieles gesagt, was absolut zutreffend ist. Fortuna Düsseldorf hat immer die Möglichkeit, auch viele Vereine zu ärgern. Das haben sie in der vergangenen Saison bewiesen. Jetzt haben sie ein paar Abgänge natürlich, die man nicht unterschätzen darf. Auch das muss ich erstmal so ein bisschen finden. Auch die Neuzugänge müssen noch ein bisschen sich zusammenfinden. Friedhelm Funkel wird das mit all seiner Souveränität und auch Gelassenheit auch da auch auf den Platz bringen und auch hinbekommen. Denen ist zu Hause immer alles zuzutrauen, weil sie einen ehrlichen Fußball spielen, weil der Team Spirit, so habe ich immer den Eindruck, immer von außen betrachtet. Ich bin ja nicht jede Woche in Düsseldorf und schaue mir ein Training an und schaue mir auch jedes Spiel an. Das ist auch zeitlich gar nicht möglich. Aber das Gefühl bekommt man einfach aus Düsseldorf. Und der VfL Wolfsburg, interessant, dass das schon so schnell ganz gut aussieht bei ihnen, denn sie haben auch einen neuen Trainer. Das scheint dann auch schon eine relativ gute Harmonie zu sein. Und vielleicht ist der VfL Wolfsburg bei vielen noch komplett unter dem Radar, weil Fußball spielen können sie. Sie haben viele talentierte Spieler. Sie haben mit Wout Weghorst da vorne einen, der ein reiner Knipser ist, der das echt stark macht. Schade, dass er für die niederländische Nationalmannschaft nicht nominiert worden ist. Ich hätte ihn gerne mal gesehen, aber es spielen auch noch andere Gründe eine Rolle, warum Ronald Koeman ihn nicht nominiert hat, weil er vielleicht gar nicht so in die Mannschaft reinpasst von seinem Spielertypus her. Und vielleicht werden wir über den VfL Wolfsburg noch richtig überrascht sein, weil sich die Wölfe oben erstmal festsetzen können. Also in dem Spiel ist tatsächlich alles möglich. Also ich finde das total interessant, weil auf der einen Seite eine Mannschaft spielt, die den Klassenerhalt wieder natürlich ausgeschrieben hat und ausgerufen hat. Darauf ist alles ausgelegt. Die können kämpfen und rennen, bis nichts mehr drin ist. Und auf der anderen Seite hast du den VfL Wolfsburg, der kämpferisch dagegenhalten kann. Dafür haben sie auch die Typen, aber individuell natürlich besser besetzt ist. Also ich finde, in dem Spiel kann es in jede Richtung gehen.
Ich finde das bei Fortuna Düsseldorf ganz interessant, auch zu beobachten, wie sich das in dieser Saison entwickeln wird. Denn die Abgänge von Luke Bacchio und Rahman Ich habe es gegen Leverkusen live im Stadion gesehen. Du hast gerade gemerkt, bei Tempo-Gegenstößen, da fehlt es dann an dem Tempo. Glaubst du, dass Friedhelm Funkel das hinbekommt, das möglichst schnell so zu kompensieren, dass man die spielerischen Stärken, die die Spieler von Fortuna Düsseldorf durchaus haben, dann auch in Tore ummünzen kann?
Ja, ich finde, muss man so ein bisschen aufpassen. Bei Leverkusen wurde auch von vielen und auch von mir in dieser Saison sehr, sehr hoch eingeschätzt. Und ich schätze sie weiterhin sehr, sehr hoch ein, weil sie eine brutale Qualität haben, auch wenn Jürgen Brandt jetzt nicht mehr da ist. Aber was die für einen Fußball spielen können, das haben wir jetzt schon in der Frühphase der Saison gesehen. Das ist, glaube ich, für Fortuna Düsseldorf nicht der Maßstab. Fortuna Düsseldorf muss gegen andere Mannschaften, die so in ihrer Kragenweite liegen, die Punkte holen, allen voran zu Hause. Und ich glaube, gegen den VfL Wolfsburg, wenn sie da auch mal einen Punkt holen, wir wissen natürlich nicht, wie das Spiel verläuft, wir können nicht in die Glaskugel gucken, aber da sind sie mit einem Punkt auch wahrscheinlich erstmal happy gegen einen, wie ich finde, stark besetztes Team. Und ich bin mir sicher, dass Friedhelm Funke das in den Griff bekommt. Da wird er seiner Mannschaft auch gut drauf einstellen. Das ist, ja, Funke hat für ein großes Wunder gesorgt, dass man in der Liga geblieben ist, hat eine fantastische vergangene Saison gespielt, auch gegen richtig starke Umschaltmannschaften. Da wird er schon seinen Jungs das Vernünftige mit auf den Weg geben. Aber Leverkusen ist nicht Wolfsburg. Jetzt spielen sie zu. Ja, und Düsseldorf hat vielleicht andere Maßstäbe. Dementsprechend, ich sehe das positiv bei der Fortuna.
Und beim VfL, du hast gesagt, es geht sehr schnell, sehr gut los mit dem neuen Trainer Oliver Glasner. Tatsächlich vielleicht besser als so mancher in Anführungsstrichen Experte gedacht hat, vielleicht auch manche VfL-Fans gedacht haben. Siehst du beim VfL so ein bisschen die Gefahr, dass sie das neudeutsche Wort überpacen ereilt?
Nö, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also man muss natürlich so eine Entwicklung erstmal abwarten. Gut aus den Startlöchern zu kommen, sorgt schon mal für Selbstvertrauen, für Sicherheit, das, was man in der Vorbereitung mit dem neuen Trainer sich erarbeitet hat, erstmal schon mal funktioniert. Ob sie das erstmal konstant halten können, schauen wir mal. Also das werden wir in den nächsten Wochen sehen. Zwischendurch gibt es immer noch mal wieder zwei Länderspielpausen, wo auch dann der ein oder andere Nationalspieler weg ist. Dazu kommt die Europa League, welchen Einfluss hat die Europa League auf die Leistung dann in der Bundesliga, wie werden sie die Europa League annehmen, wird da groß rotiert werden müssen, also das ist natürlich erstmal so ein spannender Prozess, den man beobachten muss, aber sie haben jetzt erstmal schon 7 Punkte, darauf lässt sich aufbauen, und also nochmal, also die Möglichkeit, dass sich der VfL Wolfsburg da oben festsetzen kann, die ist auf jeden Fall gegeben, weil sie, ich finde, in jedem Mannschaftsteil von vorne bis hinten echt über eine richtig gute, vernünftige Qualität verfügen und sowohl das Defensiv schon ganz gut aussieht, offensiv haben sie mehrere Möglichkeiten und Oliver Glasner hat das ja auch in Österreich bewiesen, dass er eine Mannschaft tatsächlich auch formen kann, Spieler entwickeln kann, besser machen kann. Und warum soll ihm das nicht auch beim VfL Wolfsburg gelingen? Nochmal, also ich glaube, vielleicht ist es so, unterm Radar so ein bisschen zu sein, gar nicht so verkehrt für den Prozess von VfL.
Beide Mannschaften müssen am Freitag auf wichtige Spieler verzichten. Die Fortuna auf Morales, der sich einen Faserriss im Adduktorenbereich zugezogen hat und 3 bis 4 Wochen ausfällt, und Xaver Schlager, der in Wolfsburg in den ersten Spielen, finde ich, eine gute Rolle eingenommen hat, der sich den Knöchel gebrochen hat beim Spiel gegen den SC Paderborn. Müssen beide Trainer so ein bisschen schauen, wie sie das umändern dann in der Mannschaft. Und das Gute ist, am Saisonanfang kann man ja noch so ein bisschen probieren und möchte man sicherlich auch, um vielen Spielern. Und gerade beim VfL wird es dann ja auch Richtung Europa League auf Spielpraxis ankommen und auch auf diesen Spielrhythmus ankommen. Ja, und wie gesagt, Fortuna Düsseldorf gegen den VfL Wolfsburg finde ich einen starken Start in den 4. Spieltag und wir tippen das Ganze hier natürlich auch. Auf meinsportpodcast.de könnt ihr bei eurem Tippspiel mitmachen, geht auf meinsportpodcast.de/Gewinnspiele und da könnt ihr beim Kick-Tippspiel dabei sein und wir hier tippen wie gewohnt auch. Marco, was glaubst du, wie geht's aus?
Ich bin der schlechteste Tipper, den man sich überhaupt vorstellen kann. Deswegen am besten immer gegen mich tippen, dann hat man durchaus Möglichkeit, zu schlagen. Es ist echt schwierig. Ich tippe auf ein 1:2.
Okay, ich glaube, dass der Fortuna Düsseldorf ein 1:1 erkämpfen kann. Ja, was dann laut deiner Logik natürlich auch ein wichtiger Punkt für Fortuna Düsseldorf ist. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann machen wir gleich weiter mit der Vorschau auf die Partie Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Bleibt dran, hier beim Bulli-Special auf meinsportpodcast.de.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz.
Also sein Rücken ging nicht über die Horizontale und er hat ihn, glaube ich, noch festgehalten. Deswegen gab es nur Gelb.
Ich kann es gar nicht glauben.
Alles rund um den Rugby-Sport auf meinsportpodcast.de. Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports auf meinsportpodcast.de.
Zurück im Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, ihr hört die Vorschau auf den vierten Bundesligaspieltag. Zu Gast heute Marco Hagemann und jetzt kommen wir zu einer Partie, die uns beide natürlich brennend interessiert, Marco. Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen, Vierter mit 7 Punkten, Borussia Dortmund, Fünfter mit 6 Punkten. Hat natürlich noch alles keine Aussagekraft, ne? Aber ich als Leverkusen-Fan freue mich natürlich mal, nach Dortmund zu fahren, mit dem Wissen, dass man in der Tabelle über dem BVB steht. Ich weiß aber auch, dass Spiele in Dortmund in den letzten Jahren nicht immer die schönsten waren, wenn man da war. Ich erinnere mich noch an das Spiel letztes Jahr. Die Erinnerungen sind nicht immer gut. Trotzdem, glaube ich, erwartet uns ein richtig gutes Fußballspiel, oder?
Hoffentlich. Also alle Vorzeichen deuten darauf hin, dass das hoffentlich echt ein gutes Fußballspiel wird. Mit interessanten Geschichten. Peter Busch dann wieder beim BVB. Und mit zwei Mannschaften, die brutal stark sind in der Offensive. Beide Mannschaften haben das schon gezeigt. Ich glaube, dass beide auch echt wissen, was es schon bedeutet, jetzt schon so ein Spiel spielen zu müssen. Gerade auch für Borussia Dortmund. Nach der Niederlage bei Union Berlin. Viele in Dortmund sagen, naja, also jetzt haben wir mal so ein düsteres Gesicht gezeigt bei Union Berlin. Das war ja ein verdienter Erfolg für den Aufsteiger. Das muss man einfach mal so anerkennen. Irgendwie hatte ich schon so ein Gefühl vorher, weil es schon so viele Beispiele in der Vergangenheit gab, na, wenn das mal nicht in die Hose geht für den BVB da bei Union, vielleicht ist das auch hier und da bei dem einen oder anderen auch eine Einstellungssache. Dann höre ich aber auch viele, und davon gehe ich auch aus, dass man auch ein anderes Gesicht wieder sehen wird, jetzt gegen Bayer Leverkusen, weil man genau weiß, welche Mannschaft da auf einen zukommt. Also wir müssten uns wirklich vertun, wenn das kein attraktives Fußballspiel wird. Dafür stehen beide Mannschaften eben auch für Attraktivität. Und beide Mannschaften Champions League-Teilnehmer, also man kann sich hoffentlich darauf freuen.
Blick auf Borussia Dortmund. Was mir aufgefallen ist, ist, zumindest war das nach dem Spiel gegen Union Berlin in den Interviews, die Lucien Favre so gegeben hat, wirkte das auf mich ganz, ganz komisch, sag ich mal. Eine gewisse Ratlosigkeit vielleicht, obwohl er immer sagt, ja, wir wissen, woran wir arbeiten müssen, aber so richtig ins Rollen zu kommen, scheint es diese Saison noch nicht. Es ist jetzt früh, aber der Anspruch ist natürlich hoch bei Borussia Dortmund. Das Ziel ist klar, man will Meister werden. Aber wir kennen es ja bei Lucien Favre aus der Zeit bei Borussia Mönchengladbach, oder zumindest ganz plakativ gesagt, wenn es jetzt mal ein paar Spiele nicht gut läuft, vielleicht haut er dann in den Sack. Ja, also ganz aggressiv gesagt. Welchen Eindruck hat er auf dich gemacht nach dem Spiel gegen Union Berlin und auch die Lage bei Borussia Dortmund vor diesem schon sehr wichtigen Spiel, das ist schon richtig gesagt, gegen Bayer Leverkusen, zwei Mannschaften, die durchaus den Bayern und Leipzig, je nachdem wie die sich so weiter verhalten, um die Meisterschaft Paroli bieten wollen?
Ja, Lucien Favre ist Lucien Favre. Borussia Dortmund wusste ja schon, als man Lucien Favre geholt hat, dass man eben genau diesen Trainercharakter auch bekommt. Allen voran natürlich auch diesen Trainercharakter nach außen, dass er jetzt nicht der ganz große Lautsprecher ist oder der emotionsgeladene an der Seitenlinie wie Jürgen Klopp und auch wie Thomas Tuchel. Das war ja jedem klar. Jetzt hat man sich ja sehr klar positioniert vor der Saison, was ich im Grundsatz ja erstmal gut finde, dass man sagt, so, wir wollen Meister werden. Das ist jetzt unser Anspruch, das ist unser Ziel. Lucien Favre, ja, geht er in der Öffentlichkeit da nicht so mit offensiv um. Man kann ja nur den Verantwortlichen jetzt Glauben schenken, weil sie gesagt haben, der geht unseren Weg genauso mit, der ist auch davon überzeugt. Das kommt halt in der Öffentlichkeit eben nicht so rüber. Auch jede Pressekonferenz, die ich so sehe, warnt vor jedem Gegner, anstatt tatsächlich auch mal so die eigenen Stärken in den Vordergrund zu stellen. Also zu sagen, ja, jetzt kommt Bayer Leverkusen, natürlich ist das eine gute Mannschaft, ist ja gar keine Frage, das weiß ja auch im Grunde genommen jeder, aber hey, wir sind Borussia Dortmund, wir gehen da rein und wir werden natürlich versuchen, dieses Spiel zu gewinnen. Also ich meine, diese offensive Haltung, die würde ich mir einfach mal wünschen von Lucien Favre, weil die Spieler, das ist doch ganz normal, egal wie viel natürlich auch intern gearbeitet wird, was intern gehalten wird, das wissen wir dann nicht, aber die kriegen das ja trotzdem in der Öffentlichkeit mit. Also vergangene Saison hat er irgendwann gesagt so, ja, das war's. Wir werden jetzt nicht mehr deutscher Meister. Plötzlich waren sie ja immer noch in Schlagdistanz beim FC Bayern. Also diese öffentliche, offensive Haltung, dieses total dran glauben, Euphorie auch tatsächlich zu versprühen nach außen hin, auch in Richtung Fans, das würde ich mir von Lucien Favre eigentlich wünschen. Aber ich bezweifle das, dass man einen Lucien Favre eben auf diese Seite noch drehen kann. Das wird nicht mehr funktionieren. Er ist halt so, wie er ist, mit Sicherheit auch ein guter Trainer. Aber jetzt braucht auch Lucien Favre Ergebnisse. Die Champions League steht vor der Haustür. Auch nicht ganz so einfach, diese Gruppe. Dementsprechend darfst du dir, wenn du weiterhin ganz oben mit dabei sein willst, auch wenn wir in der Frühphase der Saison sind, in der Bundesliga, nicht mehr viel leisten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit 4-5 Niederlagen, ich will jetzt nicht zu weit in die Glaskugel reingucken, am Ende deutscher Meister wird. Das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, weil die Bayern, glaube ich, werden nicht allzu viel verlieren und möglicherweise auch RB Leipzig nicht. Also das würde ich mir tatsächlich wünschen. Ein bisschen offensiver und nicht nur die gegnerischen Mannschaften, bei allem Respekt über den Klee loben und wie schwer das alles wird. Also ich finde schon, manchmal vom Zuhören kommen mir schon schwere Beine. Wie soll das den Spielern gehen? Also ich bin sehr gespannt, wie das in den kommenden Wochen beim BVB mit Lucien Favre weiter verläuft.
Ja, die Spielplanplaner haben sich ja alle Gedanken gemacht, dass man an einem Tag direkt mal zwei Duelle hat, die tatsächlich auch rund um den Meistertitel interessant sein können. RB Leipzig spielt ja gegen Bayern München an diesem Wochenende im Topspiel der Woche. Kommen wir zu Bayer Leverkusen. Man hat sich entschieden, keinen weiteren Innenverteidiger zu holen. Da hat man ja bis zuletzt noch drüber nachgedacht, ob man das tut. Ich persönlich als Fan sage, es war die falsche Entscheidung, keinen weiteren Innenverteidiger zu holen. Ich hätte gerne einen erfahrenen Innenverteidiger à la Dejan Lovren oder Jan Vertonghen in Leverkusen gehabt, weil ich glaube, davon würden alle profitieren. Klar, es gab die Kritik daran, dass die jetzt nicht die schnellsten sind, aber ich erinnere mich an einen Sami Hyypiä in Leverkusen, der auch viel über Stellungsspiel kam und das hat wunderbar funktioniert. Und so ein Leader hinten, und man weiß ja, mit Sven Bender jetzt eine ganze Saison zu planen, ohne dass er sich mal verletzt, ist schwierig. Letzte Saison hat er öfter gespielt, als ich selber erwartet habe, muss ich zugeben. Aber das sind halt so Facetten und Faktoren, die da mit reinspielen. Trotzdem, man hat sich mit eben solchen Spielern beschäftigt, was wiederum dafür spricht, dass man auch in Leverkusen mit dieser breiteren Brust mal an die Sache rangeht. Glaubst du im Endeffekt, dass es die richtige Entscheidung des Vereins war, da jetzt nichts mehr zu tun? Kann dieser, in Anführungsstrichen, Boschball eine ganze Saison so funktionieren? Oder muss man einfach mit der Hoffnung in die Spiele gehen, Hauptsache ein Tor mehr schießen als der Gegner?
Das wird so nicht funktionieren, glaube ich. Also immer mit der Hoffnung anzugehen, ein Tor mehr zu schießen als der Gegner, das wage ich mal zu bezweifeln, dass das positiv letztendlich ausgeht. Die Frage ist dann immer auch, ja, Lovren und auch Jan Vertonghen, zwei sehr routinierte, international erfahrene Spieler, bekommst du ja auch nicht so einfach. Ich möchte nicht wissen, was die auch an Gehalt aufrufen. Klar. Da steht auf einem ganz anderen Blatt. Und dann weiß ich natürlich auch nicht, inwieweit das Budget von Bayer Leverkusen tatsächlich reicht, sie gehaltsmäßig auch zu bezahlen. Ich glaube schon, wenn man die Möglichkeit gehabt hätte, sie dann tatsächlich zu verpflichten oder einen von beiden, dann wäre das mit Sicherheit als positiv aufzunehmen gewesen. Denn das tut dir gerade auch dann in der Champions League sicherlich ganz gut, wenn du da hinten so einen so einen Recken drin hast, der weiß, wie es funktioniert bei allen Tempodefiziten, aber das ist auch mit vernünftigem Stellungsspiel auch zu meistern. Das würde ich jetzt gar nicht als so negativ dann auch betiteln. Es ist ein Wagnis, gar keine Frage. Ich glaube, dass es in der Fußball-Bundesliga auch da bei allem Respekt gegen viele Mannschaften durchaus auch reichen wird. Ist immer noch klasse da hinten, also immer noch Qualität. Also ja. Gottes Willen, das falsch verstehen, dass da hinten irgendwie nur Nasen rumlaufen, Gottes Willen. Schließlich spielt auch Jonathan Tah, deutscher Nationalspieler. Also das ist ja jetzt auch nicht das Allerschlechteste, was da hinten aufgeboten wird. Aber international kann das schon so ein bisschen gefährlich werden. Also alles auf die Offensive, die ohne Zweifel sicherlich eine der besten Offensiven der Fußball-Bundesliga ist, nur darauf zu hoffen, dass das dann immer funktioniert, eine Saison komplett im Bosch-Stil, den wir alle kennen, durchzuziehen. Boah, also da bin ich wirklich mal gespannt, ob das tatsächlich so in der Art und Weise funktioniert. Denn lange dabei zu sein in Wettbewerben bedeutet eben nicht nur immer eine super Offensive zu haben, sondern eben auch eine stabile Defensive zu haben und eine Balance zu haben. Es gibt genügend Beispiele aus den vergangenen Jahren, die gezeigt haben, wie wichtig auch die Defensive ist. Und es gibt tatsächlich auch im Sport, man höre und staune, da schließt sich dann vielleicht auch ein bisschen der Kreis der deutschen Nationalmannschaft, auch mal schlechte Tage, auch innerhalb einer Mannschaftssportart. Kann das mal passieren. Und dann geht vorne mal der Ball nicht rein. Und dann ist die Hoffnung auf die Offensive ganz schnell mal weggeblasen. Darum, es ist, für mich ist es auch ein Wagnis, dass man nicht noch einen Innenverteidiger geholt hat.
Dieses Spiel Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen ist auch die erste Belastungsprobe für die Bromance zwischen Julian Brandt und Kai Havertz. Glaubst du, dass Borussia Dortmund tatsächliche Chancen hat, Kai Havertz mal zu verpflichten für die nächste Saison?
Chancen gibt es immer. Wenn Julian Brandt, Marco Reus, Kai Havertz gut einreden, du hast erwähnt, Julian Brandt und Kai Havertz sind dicke Kumpels, ja, vorstellbar, klar. Auf der anderen Seite gibt es auch noch ein bisschen Geld dann zu überweisen. Und wie ich so weiß, ist Kai Havertz nicht billig. Also eventuell noch andere Top-Teams in Frage kommen. Die Bayern werden ja immer wieder gehandelt und auch genannt. Mal gucken, was sich im Ausland so tut. Ich glaube, dass der Junge geerdet genug ist, dass sein Umfeld geerdet genug ist, um den nächsten vernünftigen Schritt dann zu machen. Ich glaube schon, dass es schwierig ist, wenn Kai Havertz so eine weitere Saison spielt. Eines der unbestrittensten, größten Talente, die wir haben. Aber auch er braucht erstmal Konstanz weiterhin in seinen Leistungen. Auch so eine Saison nochmal zu bestätigen und vielleicht auch darauf, die Saison nochmal zu bestätigen, ist für Bayer Leverkusen wird es schwierig, ihn zu halten.
Ja.
Das ist ja gar keine Frage. Aber ja. Nochmal, es stehen andere europäische Clubs sicherlich auch nicht blind in der Ecke und haben Kai Havertz übersehen. Das alles Entscheidende ist dann die Ablösesumme. Und da bin ich mal sehr gespannt, wer in diese Bereiche hochgehen wird. In diese Bereiche ist Borussia Dortmund bei weitem noch nicht hochgegangen. Ob sie das dann tun, da bin ich mal sehr gespannt.
Alles ab 100 Millionen Euro muss man sich anhören, sage ich immer.
Genau. Da gibt es nicht viele Vereine, die das dann zahlen können, wenn man ehrlich ist. Und da gehört Borussia Dortmund nicht dazu.
Irgendwie verrückt auch, ne? Ich hätte nie gedacht, dass ein Leverkusener Spieler mal irgendwann 100 Millionen kosten soll. Aber das ist noch eine ganz andere Geschichte, die generell im Fußball, glaube ich, zu diskutieren ist. Tippen wir dieses Spiel, BVB gegen Bayern 04, was sagst du, Marco?
2-2.
Ich will gewinnen, ja, ist klar. Ich musste auch optimistisch rangehen jetzt mal, ich sage 3-2. Aber es wird ein ganz, ganz nervenaufreibendes Spiel im Signal Iduna Park. Ich freue mich drauf. Irgendwie freue ich mich auch jedes Mal nach Dortmund zu fahren. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter mit einem Vorschau-Doppelpack und zwar Mainz 05 gegen Hertha BSC und der FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt. Bleibt dran, hier im Bulli-Special auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst. BVBeben, der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers, voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de.
Ihr hört das Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Schauren, an meiner Seite heute Marco Hagemann mit der Vorschau auf den 4. Bundesligaspieltag und wir kommen zu Mainz 05 gegen die Hertha aus Berlin. Platz 17 gegen Platz 18. Viele hätten gesagt bei Mainz, okay, ist zu erwarten, dass es eine schwere Saison wird. Die ersten Spiele, ja, wie soll man die zusammenfassen? Sind da Faktoren drin gewesen, wo du sagst, bloß den Kopf oben lassen? Natürlich muss man immer den Kopf oben lassen, aber wo du sagst, so, da könnte man was mitnehmen, was man jetzt gegen die Hertha, eine Mannschaft, die ja ebenso schwer in die Saison gestartet ist, irgendwie in einen Punktgewinn ummünzen kann.
Naja, auf jeden Fall. Also die erste halbe Stunde bei den Bayern war ja sehr, sehr ordentlich vom FSV Mainz 05. Daraus wirst du Positives mitnehmen können. Ich fand auch das Spiel davor gegen Gladbach auch gar nicht so verkehrt, auch wenn man da eine Heimniederlage kassiert hat. Auch da wird es positive Ansätze geben. In Kaiserslautern im Pokal musst du gewinnen. Da hast du ja auch mehr als unglücklich verloren. Es ist dann, ja, es ist natürlich so eine, jetzt bist du Länderspielpause, komplette Abwärtsspirale. Die Mainzer, finde ich, sind gar nicht so schlecht, wie sie jetzt gerade dastehen in der Tabelle. Natürlich haben sie auch hier und da ein paar Ausfälle zu beklagen, auch langfristige Ausfälle zu beklagen. Aber vom gesamten Spirit her gefällt mir diese Mannschaft eigentlich. Sie braucht halt, wie es immer so, dass, also ich, also müsste es dafür zahlen und ich müsste dafür geohrfeigt werden, weil ich diese Floskel bemühe. Aber es hilft halt nur ein positives Ergebnis, um ja auch mal den Kopf wieder ein bisschen nach oben zu bringen, die Schulter ein bisschen nach oben zu bringen. Das ist das, was das Davis vor Mainz 05 ganz, ganz dringend braucht. Und gerade so ein Heimspiel gegen Hertha BSC, die selbst noch so im Selbstfindungsprozess befinden, auch wenn es da auch sicherlich auch da positive Ansätze gab, aber so ein Heimspiel gegen Hertha musst du jetzt einfach für dich entscheiden, egal wie letztendlich. Es helfen dann nur 3 Punkte, um genau eben mal ein Ergebnis zu haben, um so einen Erfolg mal zu haben. Weil es gab eben schon phasenweise gute, positive Erkenntnisse aus den genannten Spielen. Aber nur darum geht's, egal wie es letztendlich dann funktioniert.
Kassieren Sie am Ende des Tages zu viele Gegentore?
Ja klar, das ist, ich meine, wenn man auf die Ergebnisse guckt, 2 in Lautern, 3 in Freiburg, 3 gegen Gladbach, 6 bei den Bayern, die sich natürlich daher dann einen kleinen Rausch gespielt haben und dann sind die Mainzer ein bisschen zerfallen. Natürlich sind das viel zu viele Gegentore. Also wir reden ja dann von insgesamt 14 in 4 Spielen. Also das musst du ja auffangen. Vielleicht ist dann auch eine etwas kompaktere Herangehensweise vonnöten. Ich bin gespannt, wie Sandro Schwarz, ob er sich da was Neues hat einfallen lassen. Er hat ja auch versucht, in der Länderspielpause auch ein bisschen, obwohl der Stress schon groß genug ist, auch nochmal Stress zu erzeugen, damit jeder auch nochmal sensibilisiert worden ist in der Länderspielpause, dass man jetzt einfach so ein Erfolgserlebnis braucht. Aber klar, so stark ist Mainz 05 nicht, vielleicht wie Bayer Leverkusen, dass man meint, man könne immer dann ein Tor mehr schießen als der Gegner. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch eine defensive Balance erstmal hinzubekommen, weil die Gegentore waren häufig auch zu einfach kassiert, zu billig kassiert, natürlich auch ein bisschen mit ein bisschen Pech kassiert. Ich erinnere mich da an, ich glaube, es war ein Elfmeter gegen Kaiserslautern, wenn ich mich richtig erinnere. Also das muss auf jeden Fall besser werden, ist ja gar keine Frage.
Bei der Hertha mahnt Trainer Ante Čović an, dass zu wenig Emotionen gezeigt werden. Teilst du den Eindruck?
Naja, also dafür habe ich es ja zu wenig gesehen. Wenn ich ehrlich bin, sie haben ja für Furore gesorgt am ersten Spieltag bei den Bayern mit dem Punkt. Da waren mir schon eigentlich genug Emotionen im Spiel letztendlich. Das kann nur er letztendlich beurteilen. Also das zielt vielleicht ja auch darauf hin, dass mehr Emotionen, vielleicht auch mehr Kommunikation in den jeweiligen Trainingseinheiten vonstatten gehen müssen. Das kann natürlich auch damit gemeint sein. Aber na klar, Emotionen gehören zum Fußball letztendlich dazu. Und Ante Čović ist ein emotionaler Typ. Der will natürlich auch Emotionen auf dem Platz sehen. muss nicht immer zwingend hilfreich sein. Zu viel Emotionen kann dich auch mal hemmen und kann das Negative umschlagen. Ja. Genau, weiß ich nicht, wie er es gemeint hat. Deswegen ist es schwierig zu beurteilen.
Wenn wir auf die Hertha schauen, das ist ja auch so ein Verein, der immer so zwischen, ich sag mal, gut wie jeder andere auch zwischen Europa und Abstiegskampf im Endeffekt irgendwo rumhängt, der aber auch durch das Umfeld natürlich gerne mehr will. Nun hat man in den letzten beiden Spielen auch da das Thema zu viele Gegentore kassiert, 6 kassiert und keins gemacht. Und das sind ja Spieler, die es können. Jetzt hat man Marius Wolf von Borussia Dortmund noch geholt, am Deadline Day sogar. Kann der Hertha diese offensiven Impulse geben, ohne diesen, ich sag mal, Berliner Rucksack mit sich rumzuschleppen?
Naja, er alleine kann das jetzt erstmal nicht. Also er ist jetzt auch erstmal frisch dabei, hat jetzt Länderspielpause da trainiert. Aber erstmal, ich glaube, wichtig ist ja bei Hertha BSC auch da eine Stabilität, eine defensive Stabilität, eine defensive Sicherheit reinzubekommen. Das ist erstmal das Grundlegende. Alles andere wird sich dann schon ergeben. Also wenn du hinten sicher bist, natürlich auch nicht zu tief positioniert bist, natürlich schon mit einem aggressiven Mittelfeldpressing dagegen hältst, dann entwickelst du nach vorne automatisch dann irgendwann auch mal die Möglichkeiten, Chancen zu kreieren. Ob das dann Marius Wolf derjenige ist, der dann derjenige ist, der die hat, das werden wir wissen und werden wir sehen. Aber er alleine kann das ja nicht. Also er muss sich erstmal auch mit der Mannschaft zurechtfinden. Das bedeutet, auch Automatismen zu haben. Wir werden auf Leipzig gleich kommen. Da gibt es auch so einen Typ namens Timo Werner, der braucht so spezielle Abläufe, um wirklich torgefährlich zu werden. Also es geht um Laufwege. Das kann Marius Wolf noch gar nicht wissen. Dementsprechend würde ich das jetzt nicht nur auf eine Person fixieren. Also ich glaube, da den Hebel nur offensiv anzusetzen, ich glaube, das wird Ante Čović erstmal gar nicht tun, aufgrund der vielen Gegentore, die man da zuletzt bekommen hat. Also da geht es erstmal um eine defensive Grundstabilität.
Klar ist mal, in Mainz zu spielen ist auch für jede Gastmannschaft sehr, sehr ungemütlich. Da kann sich recht schnell auch dieser Stimmungsvulkan entladen und dann läuft man gerne auch mal ins Leere in Mainz. Was glaubst du denn? Kann die Hertha was mitnehmen? Was ist dein Tipp?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Mainz den ersten Heimsieg holt und 2-1 gewinnen wird.
Ich gehe noch eins weiter und sage 2-0. Wieder kein Tor für die Hertha. Die Torflaute bleibt bestehen. Und damit kommen wir zur nächsten Partie. Der FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt. Die Heimkehr von Martin Hinteregger. Ja, nachdem er ja dann mit Pauken und Trompeten den Verein verlassen hat, zu Eintracht Frankfurt festgewechselt ist. Ja, und jetzt wieder nach Augsburg kommt, wenn er denn nicht wieder feiern geht. Ja, also da sollte er ein bisschen aufpassen. Er hat ja das zweite Länderspiel nicht spielen können, weil er seinen Geburtstag zu hart gefeiert hat und ja, deswegen mal länger schlafen durfte. Aber Spaß beiseite, es ist durchaus auch ein wichtiges Spiel für die Eintracht, denn der Anschluss will gehalten werden, gerade wenn jetzt sich Mannschaften wie Leverkusen, Leipzig, Bayern, Dortmund, das ist jetzt nicht der Anspruch, dass man bei diesen Mannschaften voll mitspielt, aber sich gegenseitig Punkte klauen, kann man natürlich ein Stück weit auch für dieses Gefühl, was man in Frankfurt braucht, wichtige Punkte gut machen. Nun ist es ebenfalls so, dass man in Augsburg nicht immer den leichtesten Stand hat als Gastmannschaft. Das ist auch so ein bisschen die Geschichte dieses Spieltags. Der FC Augsburg hat sich aber sehr, sehr prominent verstärkt, kann man ja sagen. Ne? Also Lichtsteiner jetzt beim FCA, auch Tinjetwey von Bayer Leverkusen, der dahin gewechselt ist. Es tut sich was, ja? Es wächst da was zusammen. Auch ein Spiel, wo ich sagen würde, das wird jetzt kein allzu großer Leckerbissen, könnte sehr, sehr lange 0-0 stehen und wer den ersten Fehler macht, der verliert das Spiel.
Ja, zwei physisch extrem gute Mannschaften, also zwei, die genau auf diese physische Komponente auch Wert legen. Eintracht Frankfurt habe ich häufig genug gesehen. der Spielstil ist jetzt nicht komplett anders geworden, auch wenn Adi Hütter gerne auch in diesem Punkt seine Mannschaft auch leicht verändern wollen würde. Ein bisschen mehr Ballbesitz, also ein bisschen mehr Kontrolle, ist nicht nur drauf und jagen und gib ihm, sondern das auch mal ein bisschen ökonomischer angehen will. bei Augsburg, also ich habe mir mal so ein bisschen auch den Kader angeguckt vom FCA, der ist ja gar nicht so verkehrt, wenn man mal so den Namen so durchgeht. Also man hat mit Kubek einen neuen Keeper, wobei der noch nicht ganz so überzeugt hat. Du hast Lichtsteiner, du hast Jedwai, du hast Marek Suchy, übrigens alles erfahrene Leute. Daniel Bayer, Gregoritsch, André Hahn, Kedira, also Marco Richter, der noch nicht so performt hat wie in der vergangenen Saison, auch wie bei der U21-Europameisterschaft. Vorne Finn Bogason, Niederlechner. Also die Mannschaft an sich, die ist ja gar nicht so verkehrt. Aber ich finde, sie ist nicht so harmonisch im Moment. Also mir sind das zu viele, ich möchte jetzt nicht von Grüppchen sprechen, sonst wird mir das falsch ausgelegt. Dazu kenne ich das Team intern viel zu wenig, aber es hat mir so manchmal den Anschein auf dem Platz, dass sich da eben noch nicht eine Mannschaft wirklich gefunden hat, weil man natürlich auch späte Transfers jetzt noch getätigt hat, eben mit Jedwai, Lichtsteiner, wobei der, glaube ich, gesperrt ist, ne, am Wochenende.
Ja.
Der hat einen Platzverweis bekommen am letzten Spieltag. Also das ist mir noch nicht so mit der Harmonie verankert, die es dann auch braucht, als Mannschaft dann auch so langsam, aber sicher auch Punkte zu holen. Das ist so jedenfalls mein Eindruck vom FCA. Ja, und bei Eintracht Frankfurt.
Wie viel Europa League ist da jetzt schon im Hinterkopf?
Naja, also ich glaube gar nicht so viel, weil A, kennt die Mannschaft das ja, auch der Verein letztendlich, wie es ist, Bundesliga, Europa League. Jetzt haben sie natürlich kein so schlechtes erstes Spiel gegen Arsenal dann am kommenden Donnerstag. Aber sie hat das immer wieder ganz gut hinbekommen, so diesen Wettbewerbsschalter umzulegen, zu Punkten in der Bundesliga und auf der anderen Seite die Europa League auch zu Festabenden zu machen. Das wird mit Sicherheit auch ein Festabend wieder nächste Woche Donnerstag gegen Arsenal. Aber sie weiß, dass es in der Bundesliga extrem wichtig ist, zu punkten. Und das hat Eintracht Frankfurt gerade zu Beginn der Saison richtig gut gemanagt bekommen. Also nach Qualifikationsrunden, 3 an der Zahl, 6 Spiele, so viele Pflichtspiele wie keine andere Mannschaft schon in den Knochen, hat sie das, wie ich finde, echt gut auch von der Mentalität her hinbekommen. Schwierig gegen Düsseldorf, trotzdem 2-1 gewonnen. Außer in Leipzig, wobei in Leipzig kannst du auch mit einem Punkt eigentlich vom Hof gehen, wenn man ehrlich ist, wenn man sich so den Spielverlauf angeguckt hat. Man hat dann Hoffenheim am Anfang der Saison bezwungen. Also das scheint sehr, sehr stabil zu sein und dementsprechend ist die Europa League noch gar nicht im Hinterkopf. Also so wie ich die Mannschaft kenne, wie ich den Verein kennengelernt habe, können die den Fokus echt immer gut switchen. Von dem her werden wir Eintracht Frankfurt in Bestbesetzung sehen. Es wird da nicht geschont oder so. Der Kader ist groß genug, man kann rotieren. Es ist Bas Dost. Mal gucken, ob der die Startelf jetzt schon rutscht nach der Länderspielpause. Also das ist eine ausgewogene, hungrige Mannschaft, die auch Blut geleckt hat. Ne? Nach der Europa-League-Saison, nach einer vernünftigen Bundesliga-Saison, nach einem guten Start jetzt. Also um Eintracht Frankfurt mache ich mir die allerwenigsten Sorgen.
Bas Dost eine richtig starke Verstärkung für Eintracht Frankfurt. Also der wird auch noch.
Ja, super. Und witzigerweise ist ja auch, was wurden da Stürmernamen durchs Dorf gejagt?
Ja.
Wie gut denn jetzt Eintracht Frankfurt nach den Abgängen von Jovic, Alea und hinten raus von Ante Rebic? Also ich weiß nicht, welche Bänke man von Mannschaften geguckt hat und Namen wurden diskutiert. Nur Bas Dost nicht. Also Nein. Der fiel keinem auf und da sieht man ja wieder. Welches gutes Netzwerk auch die Eintracht hat und wie dicht sie halten können alle, wie sie sich mit Spielern befassen, auch mit André Silva, den man ja schon länger beobachtet hat, den habe ich auch noch nirgendwo vorher gelesen und auch gehört, dass Eintracht da mit ihm schon in Kontakt war. Das ist übrigens auch eine richtig gute Verstärkung, dürfen wir auch nicht vergessen. Also nochmal, da mache ich mir die wenigsten Sorgen. Da entwickelt sich wieder was, die haben eine richtig gute Stimmung untereinander. Auch wenn es natürlich bitter ist, klar, wenn du solche 3 da vorne verlierst. Aber du, wer weiß, Bas Dost hat ja schon mal ganz gut funktioniert. Paciencia hat auch schon gut funktioniert. Jovic braucht noch ein bisschen Zeit, weil er noch jung ist. Und André Silva hat ohne Wenn und Aber ganz, ganz tolle Qualitäten, um der Eintracht auch noch so einen spielerischen, kreativen Impuls zu geben.
14 Spiele gab es in der Bundesliga zwischen dem FCA und Eintracht Frankfurt. 6 davon hat der FCA gewonnen, 5 unentschieden, nur 3 Siege für Eintracht Frankfurt. Also die Bilanz spricht zumindest mal, was das angeht, eher in Richtung FC Augsburg. Dein Tipp auch?
Ich tippe, weil die Eintracht auch selten ohne Gegentor bleibt, ich tippe trotzdem auf ein 1-3.
Würde ich mitgehen, ja. Eintracht Frankfurt 3-1 in Augsburg ist ein sehr solider Tipp. Ihr könnt natürlich mitmachen bei unserem Tippspiel auf meinsportpodcast.de/Gewinnspiele und da die wichtigen Punkte für eure Tipposition sammeln. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann geht es gleich weiter mit dem nächsten Vorschau-Doppelpack. Das Derby am Rhein, der erste FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach sowie Union Berlin gegen Werder Bremen hier im Bulli-Special auf meinsportpodcast.de.
meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. 100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de.
Ihr hört das Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren hier am Mikrofon für euch und Marco Hagemann von DAZN von RTL, der Experte für die heutige Vorschau auf den 4. Bundesligaspieltag. Der 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach. Das Derby am Rhein, wenn man hier, also ich wohne in Bonn und selbst hier reden schon tatsächlich sehr, sehr viele von diesem Spiel. Und es war ja auch einiges los beim FC. Ob diese Mitgliederversammlung noch läuft, weiß ich nicht. Ja, ich könnte es mir vorstellen, dass sie irgendwo noch in der Längstes Arena läuft. Hast du das beobachtet, was da so passiert ist bei dieser Mitgliederversammlung? Konntest du das beobachten irgendwie ein Stück weit?
Nee, ich habe es jetzt leider gar nicht so. Ja.
Also ich hoffe, ich trete keinem FC-Fan zu nahe, wenn ich sage, das war schon teilweise ein bisschen Slapstick. Ja, also da würde ich mir wünschen, dass der FC diese doch recht positive Entwicklung, die man genommen hat, nach außen mal ein bisschen vorantreiben würde und sich weniger auf Paranoia und Pathos verlegt. Also die Bösen irgendwie im Internet oder bei den Ultras zu suchen. Das ist sehr einfach, ne? Muss man aber ein bisschen auch aufpassen, dass da einem das nicht nach hinten schießt, weil, ja. Aber
gehört das natürlich dazu, so ein bisschen Unruhe und Pathos und
gut, viele Emotionen. Es ist auch der FC, ja, das stimmt.
Das spielt mir dann doch der FC.
Ja, so müssen wir dann auf das Sportliche schauen beim 1. FC Köln. Und da muss man sagen, das 2-1 beim SC Freiburg mit diesem Last-Minute-Treffer von Skiri, das tat der Kölner Seele, glaube ich, ganz gut und kann auch für dieses Momentum, für diesen Schwung sorgen, den man vor einem Derby gegen die Borussia aus Mönchengladbach durchaus gebrauchen kann.
Ja, ich hätte das gar nicht so erwartet, dass der FC in Freiburg gewinnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war da auch sehr, sehr überrascht von dem Auswärtssieg. Aber auch schon eine Woche vorher gegen Borussia Dortmund war viel mehr möglich, wie ich finde. Da ist das Ergebnis von, ich glaube, 3-1 war es ja für den BVB, zu hoch ausgefallen. Ich habe das Spiel mit live angeguckt zu Hause. Auch da hat mir der FC schon ganz gut gefallen. Vielleicht war es dann auch irgendwann mal eine Kraftfrage, ja, weil sie ja eine brutale Intensität da auch gezeigt haben und einen enormen läuferischen Aufwand auch gezeigt haben. Und das werden sie auch gegen Gladbach machen. Also da bin ich mir sicher, es wird volle Hütte sein, emotionsgeladen. Du hast gesagt, klar, Derby, Logo willst du ja auch nicht verlieren. Und also der FC, ja, der hat mich jetzt so letzten beiden Spiele wirklich auch beeindruckt, muss ich sagen. Auch wenn es die Niederlage gab gegen Dortmund, aber in Freiburg da zu gewinnen, nachdem die Freiburger ja richtig gut gestartet waren. Und wir wissen alle, wie schwierig es ist, auch beim SC Freiburg da zu gewinnen im Breisgau. Das war schon sehr bemerkenswert. Und von dem her sind sie nicht komplett chancenlos gegen Borussia Mönchengladbach, weil die haben sich eben noch nicht so gefunden. Ja? Das wird auch da noch ein bisschen dauern, bis Marco Rose das alles so wirklich auf links vernünftig gekrempelt hat, wie sie es auch vorhaben und den nächsten Schritt dazu machen. Das wird noch ein paar Wochen andauern möglicherweise. Von dem her macht mir der FC schon einen gefestigteren Eindruck als Borussia Mönchengladbach.
Ja, da sagst du was richtig Gutes. Ich finde, der 1. FC Köln unter Achim Bayer-Lorzer, das scheint schneller zu funktionieren, schneller homogener zu werden, als es bei Borussia Mönchengladbach ist. Da hast du vollkommen recht. Die Borussia, jetzt wo Matze Ginter droht auszufallen, die Rippenprellung, die er sich im Länderspiel zugezogen hat, das wäre natürlich ein herber Schlag ins Kontor. Ja, also damit geht schon defensive Sicherheit, könnte defensive Sicherheit verloren gehen. Gegen Leipzig hat man gemerkt, was passieren kann, wenn man die Borussia auch unter Druck setzt. Ja, das war eine bittere 1-3 Heimniederlage. Davor hat man gegen Mainz mit 3-1 gewonnen und gegen Schalke gab es dieses 0-0 Unentschieden. Also du hast es schon richtig zusammengefasst. Da ist man noch in der Findungsphase. Was kann man denn eigentlich von so einer Mannschaft wie Borussia Mönchengladbach, die ja auch hochkarätig besetzt ist, erwarten? Kann man sagen, das muss sich doch ein bisschen schneller finden, wenn man nicht schon, also ich will nicht vom Anschluss verlieren sprechen, aber gerade fürs europäische Geschäft, da sind die Punkte zu Saisonbeginn immens wichtig.
Ja, aber ich glaube, das ist ja auch einkalkuliert, dass das auch mal so ein bisschen stottern kann. Also ich erinnere da immer so ein bisschen an Eintracht Frankfurt, verlieren Leistungsträger, verlieren dem Pokalsieger-Trainer, starten richtig schlecht in die Fußball-Bundesliga in der vergangenen Saison. Und durch die Europa League haben sie so viel Selbstvertrauen gewonnen, dass sie in der Bundesliga lange auf Champions-League-Kurs waren. Also eine Serie kann dir auch irgendwann nochmal tatsächlich helfen. Auch wenn du mal ein paar Punkte abgegeben hast, es hat Borussia Mönchengladbach 4 geholt in den ersten 3 Spieltagen. Es ist ja jetzt nicht ein kompletter Fehlstart und alles andere als das. Also auch wenn die sich noch in der Findungsphase befinden, die mit Sicherheit auch noch ein bisschen dauern wird, Neuzugänge sind da, neuer Trainer, eine andere Spielphilosophie. Adi Hütter konnte auf vieles aufbauen, dürfen wir auch nicht vergessen. Jetzt hat man einen anderen Denkansatz mit Marco Rose gegenüber Dieter Hecking. Man will, der läuferische Aufwand ist viel, viel höher, Pressing spielen, also das, was man von Marco Rose auch in Salzburg gesehen hat, das will man dann irgendwann auch mal in die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach implementieren, dementsprechend braucht das, aber nochmal, sie haben 4 Punkte, alles im Soll, also alles ist gut, also wir reden ja, Saisonstart ist immer für mich so nach 10 Spieltagen, dann gucken wir mal, wer sich gerade wo irgendwie platziert. Und ich habe das Spiel gegen Leipzig kommentiert für The Zone. Wenn Borussia Mönchengladbach da in Führung geht und die Möglichkeit war da, mal gucken, wie es dann ist, dann ist es eine individuelle Klasse von Forsberg, defensiven Mittelfeld bei Leipzig ganz, ganz stark mit Leimer, mit Kampel. Dann hast du natürlich Timo Werner gehabt mit seinen 3 Toren. Da sah Matze Ginzer ja zweimal auch nicht so gut aus bei den Gegentreffern. Gegen Leipzig kannst du und darfst du echt verlieren, weil das eine richtig gute Truppe ist. Von dem her ist das so immer so eine kleine Wundertüte, wie ich finde, bei Borussia Mönchengladbach noch. Nur es kann sich da durch Europa League, sie spielen nächste Woche zu Hause gegen Wolfsberger AC und ich habe mit Max Eberl im Vorfeld telefoniert, der mir gesagt hat, wir haben das ja auch in den vergangenen Jahren gezeigt, als wir international gespielt haben, ob Champions League zum Beispiel auch, das sind für uns auch Festtage und wenn du da erfolgreich bist, dann kann ich das auch auf eine Welle bringen und kann eine Entwicklung viel schneller vorantreiben. Und da kann sich tatsächlich was entwickeln. Ich habe es auch im Kommentar gesagt, wie ich da vorne auch den Büffel da sehe mit Breel Embolo, der hoffentlich verletzungsfrei bleibt, Player zum Beispiel. Also da kann sich ja auch echt viel Wucht entwickeln. Dementsprechend noch ist es eine kleine Wundertüte, aber wer weiß, was in 3-4 Wochen ist.
Ja, vor allem ist es ja auch ein bisschen so die Derby-Woche für Borussia Mönchengladbach. Ne? Diese Woche gegen Köln, nächste Woche dann gegen Düsseldorf. Ja, für die Kölner geht es dann nächste Woche nach München zum FC Bayern. Das heißt, dieses Spiel Köln gegen Gladbach am 4. Spieltag auch ein sehr wichtiges Spiel, nicht nur für das Pathos beider Mannschaften, sondern auch für das Punktekonto, möchte ich sagen. Marco, dein Tipp?
1-1.
0-0. da ist dann zu viel Druck auf dem Kessel und dann haben wir eines dieser 0-0, gab es auch schon öfter zwischen den beiden, glaube ich, also es ist nicht kein untypisches Ergebnis. Union Berlin gegen Werder Bremen. Union Berlin kommt, ich denke, immer noch auf dieser Euphoriewelle schwimmend von diesem 3-1 gegen Borussia Dortmund zum nächsten Heimspiel gegen eine Mannschaft, die sich auch hoch einschätzt oder höher einschätzt, sage ich mal, aber diesen Erwartungen, die sie sich selber, glaube ich, gestellt haben, noch ein Stück hinterherlaufen, Werder Bremen. Erstmal über Union zu sprechen, würde sich, glaube ich, lohnen. Dieses Spiel gegen Borussia Dortmund, damit war so nicht zu rechnen, aber du hast es schon gesagt, es ist dann so eine Geschichte, die der Fußball immer schreibt. Und wenn wir dann über dieses Thema Welle sprechen und Euphorie, die sich entwickeln kann, also das könnte für Werder Bremen ein ganz, ganz ungemütlicher Besuch in Berlin werden.
Ich glaube, für viele Mannschaften kann die alte Försterei ungemütlich werden, unbequem werden. Kleines Stadion, super Fans. Ich habe einmal die Gelegenheit gehabt, in der zweiten Liga dort zu sein, was mich sehr beeindruckt hat. Da merkst du einfach, dass da auch sehr viel Tradition ist, dass da sehr viel zusammenpasst einfach auch. Also da passt auch kein Blatt Papier dazwischen, zwischen Fans und Mannschaft. Sind jetzt aufgestiegen, am Borussia Dortmund geschlagen, haben sich übrigens aber auch personell, wie ich finde, Erfahrung dazugeholt. Neven Subotic ist da zu nennen, natürlich Christian Gentner ist da zu nennen, die schon einige Bundesligaspiele auf dem Buckel haben, die die anderen Jungs auch mit anleiten können und auch führen können. Und du musst die erstmal schlagen. Und für die geht's, ich glaube, die wissen ganz genau, Fußball-Bundesliga ist das große Abenteuer, genauso wie für Paderborn. Man sagt das immer so schnell, sie haben nichts zu verlieren. Na klar haben sie was zu verlieren, also ein Abstieg zum Beispiel, das wäre einfach dann eine Niederlage, muss man ja aussehen. Auch wenn man natürlich das dann anders nach außen hin verkauft, im Sport hat man immer was zu verlieren. Aber sie wissen, wo sie herkommen. Sie wissen, dass die Fußball-Bundesliga ein Privileg ist, gerade für Union, dass sie da spielen dürfen durch eine tolle Zweitligasaison und mit dem Erfolg noch in der Relegation. Sie haben sich das total verdient. Und jede Mannschaft muss gewarnt sein, wenn sie allen voran in Berlin bei Union spielt. Weil da kann sich so schnell eine Stimmung entwickeln, alles positiv gemeint, die dich als gegnerische Mannschaft ja auch beeindruckt. Und das muss jede Mannschaft tatsächlich wissen.
Werder Bremen hat eine neue Nummer 10, sie heißt Leonardo Bittencourt. Ist das die Verstärkung, die Werder noch gebraucht hat?
Also ist jetzt für mich jetzt nicht der Königstransfer, wenn ich ehrlich bin. Leonardo Bittencourt hat immer mal wieder Phasen innerhalb eines Spiels. Da zeigt er auch, dass er ein Talent natürlich mitbringt, aber Leonardo Bittencourt ist jetzt nicht für mich der Weisheit letzter Schluss. Also Leonardo Bittencourt ist bei allem Respekt, um Gottes Willen, ich habe nie erste Liga gespielt, geschweige denn zweite oder dritte Liga. Also man muss immer vorsichtig sein, was man dann sagt. Aber das ist jetzt nicht ein Spieler von internationaler Klasse. Dafür hat er das bei den anderen Stationen, wo er war, eben noch nicht bewiesen und nicht konstant genug bewiesen. Hier und da auch mal verletzt gewesen. Bei Bremen kannst du dich natürlich auch sehr schnell eingewöhnen, einleben, weil Integration sehr schnell vonstatten geht. Man kann in Ruhe arbeiten. Man steht nicht dauernd unter dem Brennglas. Du kannst dich da sehr schnell in die Mannschaft auch einfinden. Aber ob es dann tatsächlich reicht, dass Leonardo Bittencourt zu seinen Stempel Werder Bremen aufdrückt, also das wage ich tatsächlich zu bezweifeln. Das ist für mich jetzt nicht so der Transfer, auf den ich komplett gewartet hätte oder den ich so gesehen hätte. Also das ist jetzt nicht der Heilsbringer, mit Sicherheit nicht. Bei allem Respekt.
Welche Tugenden muss Werder am Wochenende zeigen, um ja dieser Wucht, dieser Energie der alten Försterei entgegenzutreten und was mitzunehmen?
Ich glaube, Souveränität ist ganz wichtig. Wohl wissen, dass man ein klares, sehr offensives Ziel wieder ausgegeben hat. Man wollte in der vergangenen Saison schon international die Plätze erreichen. Das will man in dieser Saison erreichen. Das ist schwierig genug, weil viele Mannschaften das wollen. Und wir haben es in der vergangenen Saison gesehen, wie eng es auch dazu geht. Eine Niederlage zu viel und dann bist du halt Tabellenachter oder Neunter und hast um 3 Punkte vielleicht das internationale Geschäft verpasst. Ganz wichtig ist es für Bremen, wie ich finde, weil sie auch in den ersten 3 Spieltagen ein ganz großes Problem gehabt haben, das war auch die Defensive. Wenn ich mir das so anschaue, da sind 7 Gegentore in 3 Partien, das ist viel zu viel. Das ist jetzt gegen Augsburg mal gut gegangen, in Hoffenheim eben nicht und gegen Düsseldorf, auch wenn sie da gar nicht so schlecht gespielt haben, ist es eben auch nicht gut gegangen. Also das muss deutlich stabiler werden, weil offensiv haben sie genügend Optionen. Mit Rashica und von mir aus auch noch mit Claudio Pizarro zum Beispiel, mit Jojo Eggestein, da sind sie ja schon sehr ordentlich besetzt, aber sie müssen stabil hinten einfach stehen und auch bei Union Berlin. Wir haben gesehen, was sie mit sehr viel Wille erreichen können vorne, die Tore erzwingen wollen, da musst du komplett dagegen halten und dann musst du, ich glaube, du musst bei Union Berlin auch in Führung gehen, um alles so ein bisschen zu beruhigen, diese ganze Szenerie auch zu beruhigen. Das heißt also, Souveränität, Abgeklärtheit ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Einstellung muss total stimmen. Wir haben darüber gesprochen. Das hat bei Borussia Dortmund bei einigen nicht so funktioniert. Und dann wirst du sofort auch bei Union Berlin bestraft.
Dann will ich natürlich auch deinen Tipp für dieses Spiel haben. Union Berlin gegen Werder Bremen.
Ich finde, das ist total schwierig, dieses Spiel zu tippen.
Soll ich zuerst?
Komm, mach zuerst.
2-0 für Union Berlin.
Oh, okay. Okay. Es ist echt schwer. Es ist echt schwer. Ich sag 2-2.
Okay, gut. meinsportpodcast.de/Gewinnspiele, wenn ihr eure Tipps abgeben wollt. Jetzt habt ihr die von Marco Hagemann und mir gehört. Und sollen wir mal sehen, was ihr so auf den Teller bringt sozusagen. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es um das Topspiel des vierten Spieltags, der FC Bayern gegen RB Leipzig, hier im Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Gut. Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de. Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Das Topspiel des vierten Spieltages bestreiten RB Leipzig und der FC Bayern München. Der Tabellenführer RB Leipzig trifft auf den Tabellenzweiten Bayern München. Und diese Entwicklung, die RB unter Julian Nagelsmann nimmt, die ist respektabel. Möchte ich einfach mal wirklich auch ganz offen so sagen. Ich hätte es nicht erwartet vor der Saison, dass es direkt so gut läuft mit Nagelsmann und RB. Andererseits würden andere sagen, ja, es war eigentlich abzusehen, denn die Art und Weise, wie Nagelsmann auch mit den Spielern umgeht, die passt eigentlich genau zu diesen Spielern. Aber so eine perfekte Bilanz zu zeigen und dann mit dieser Energie in das Spiel gegen Bayern München zu gehen, die sich doch noch etwas schwerer tun, als viele Bayern-Fans das, glaube ich, wollen, aber die jetzt immer mehr ins Rollen kommen. Ich habe Bock auf dieses Spiel, Marco, muss ich sagen.
Ich auch, total. Ich habe die Leipziger jetzt gesehen, live im Stadion.
Das ist beeindruckend, oder? Also
ja, das ist echt beeindruckend und es gibt natürlich auch Gründe dafür. Also Julian Nagelsmann baut auf vieles natürlich auf, was sie in den vergangenen Jahren unter Ralf Rangnick und Ralf Hasenhüttl natürlich schon aufgebaut haben. Wir reden natürlich Gott sei Dank nicht über das Konstrukt. Ja, das können andere Leute diskutieren.
Genau.
Und das ist ein ganz anderes Thema. Ich bewerte das rein sportlich. Und was sich da in den vergangenen Jahren, da mögen natürlich jetzt wieder viele sagen, oh, RB-Sympathisant und so weiter und so fort, das kann nicht dein Ernst sein. Doch, es ist mein Ernst, denn wie viele Spieler tatsächlich noch im Kader stehen, die zweite Liga mit denen gespielt haben, Das ist richtig bemerkenswert. Da siehst du auch die Spielerentwicklung. Yusuf Paulsen war in der dritten Liga sogar noch mit dabei bei RB Leipzig und spielt jetzt, ja, ist ein gestandener Bundesliga-Profi, super gefährlich da vorne. Aber diese ganze Mannschaft ist A, natürlich zusammengeblieben, punktuell verstärkt, allen voran natürlich auf der Trainerposition. Dadurch hat man sich eine etwas, also nicht falsch verstehen, aber eine etwas frischere, etwas jugendlichere Ansprache in den Verein geholt. Bei allen Dingen, die Ralf Rangnick natürlich auch top gemacht hat, darf man immer nicht vergessen. Aber Julian Nagelsmann ist Anfang 30, Ralf Rangnick ist 60. Also, dass da natürlich auch eine andere Sprache vorherrscht, dürfte jedem klar sein. Das ist doch normalerweise, das ist ja normal. Auch wenn Ralf Rangnick auch die jungen Spieler immer ganz gut erreicht hat und die Spieler weiterentwickelt hat. Das ist ein ganz großer Vorteil, wie ich finde, für die Jungs. Dann verändert er so ein bisschen gerade so das Taktische, wobei es gibt ja gar keine Probleme für die Leipziger, weil sie sich alle schon so lange kennen und zusammengespielt haben, wie jetzt in Gladbach, dass er auch Viererkette wieder umstellt. Normalerweise wollte er ja mit Dreierkette spielen. Das ist für die Jungs überhaupt kein Problem, weil sie es kennen. Und weil sie sich halt selbst oder weil sie sich untereinander sehr gut kennen, greifen schon so viele Räder ineinander, dass Julian Nagelsmann mit seiner Ansprache, mit seinem Fußballfachwissen die Jungs definitiv nochmal auf ein anderes Level heben kann. Interessant finde ich dann, wie performen sie in der Champions League, in einer Gruppe, die jetzt nicht so klangvoll ist, die ich aber als sehr unbequem erachte, ja, weil dort Mannschaften aktiv sind, wie Zenit, wie Olympique Lyon, unter anderem, die international einfach erfahrener sind als die Leipziger.
Und in Lissabon ist immer schwer zu spielen.
Benfica, genau. Stimmt, kommentiere ich ja nächste Woche. Deswegen, schön, dass mir Benfica entfallen ist, herzlichen Glückwunsch. Technisch ausgebildet, alle richtig gut. Also das wird auch nochmal interessant zu sehen sein, weil Julian Nagelsmann mit Hoffenheim gute Spiele gezeigt hat in der Champions League, aber häufig naive Spiele gezeigt hat und dadurch bestraft wurde. Aber die Leipziger vom Kader her extrem breit. Wenn man überlegt, wer da noch gefehlt hat, Upamecano, ein Riesentalent hinten. Also ich halte die Leipziger, wenn sie es wirklich konstant hinbekommen, für super ausgewogen, für sehr defensiv stark, weil sie auch so Kämpfer noch mit drin haben. Ich habe Leimer, Kampel erwähnt, die überragend gespielt haben in Mönchengladbach. Und offensiv haben sie so viele Alternativen, so viele Optionen, wenn sie in alle Spiele wirklich mit diesem Selbstverständnis auch reingehen. Dann bleiben die A ganz, ganz lange oben in der Fußball-Bundesliga, weil jeder sagt so, Dortmund und Bayern, das ist der große Zweikampf. Also ich würde die Leipziger mal nicht unterschätzen und nicht vergessen, aufgrund der Qualität, die sie da im Kader haben.
Patrick Schick, also viele Vereine wollten ihn. Am Ende geht er nach Leipzig und ich muss tatsächlich sagen, von all den Mannschaften, die so in der Verlosung waren, ist Leipzig tatsächlich die beste Wahl.
Ja, also perfekte Verpflichtung,
ja,
für RB Leipzig. Auch für die Champions League dann. Du wirst auch da etwas rotieren müssen, ist ja gar keine Frage. Hat im Ausland jetzt gespielt, bei der Roma, weiß, wie der Hase läuft und kommt in ein Team, das ja sehr jung ist. Das ist ja auch so eine Philosophie von RB Leipzig. Und wird da von seinem Naturell her, von seinen Anlagen her richtig gut reinpassen. Also da mache ich mir auch gar keine Sorgen. Also das haben sie schon richtig clever veranstaltet.
Und die Bayern?
Die Bayern.
Die Bayern. Das ist jetzt natürlich so ein Spiel, wenn so ein Verein mit diesen Wünschen, diesem Lüstern nach Titeln, will ich mal sagen, in so einem Spiel jetzt nicht abliefert. Und da muss man ja tatsächlich mal sagen, das müssen die in diesem direkten Duell natürlich gewinnen, für sich. Also das heißt nicht, dass sie es gewinnen müssen, das ist kein Pflichtsieg für die Bayern, aber sie müssen es für sich, glaube ich, gewinnen, um die Stimmung klar zu bekommen im Verein. Und das macht das Ganze nochmal umso interessanter, weil da so viel Sprengstoff drin ist.
Ja, absoluter Test für die Bayern, um zu sehen, okay, wie weit sind wir jetzt schon? Ja, wo sind wir denn tatsächlich? Weil das kann ganz schnell auch mal so ein vielleicht nicht von den Namen her, da sind die Bayern natürlich von den Namen her natürlich noch größer besetzt. Coutinho, Lucas Hernandez, Robert Lewandowski und Thomas Müller. Viel Erfahrung auch mit dabei, viel Talent mit dabei. Aber ich glaube, dass sie sportlich, es ist so ein Duell echt so Augenhöhe tatsächlich. Also das, was ich von Leipzig gesehen habe und wie ich sie einschätze, brauchen sich die Leipziger vor Bayern nicht verstecken. Und bei den Bayern ist das jetzt so der Test, okay, sind wir so weit, wie wir sein wollen? Das ist nicht der Maßstab, das 6:1 gegen Mainz zum Beispiel. Und die Frage wird sein, wie entwickelt sich das auch personell bei den Bayern? Ne? Wann, auf welche 11, 12 geht Niko Kovac natürlich jetzt erstmal? Wie geht er auch dieses Spiel in Leipzig auch taktisch an? Weil Leipzig durch eine Mannschaft ist, die den Bayern richtig wehtun können, wo die Bayern eben noch Probleme auch haben. Das haben wir allen voran am ersten Spieltag gesehen und auch gegen Mainz in der ersten halben Stunde. Ja, meistens immer viel Ballbesitz, aber dann kommt mit Leipzig eine Tempomannschaft daher, die den Bayern echt Schmerzen bereiten könnten, wenn es dann eben so die Räume gibt in den Kontersituationen. Also das ist mega spannend, ob die Bayern schon so weit sind, wie sie vielleicht von sich selbst glauben oder wie vielleicht viele schon ganz gerne sehen würden. Dass die Bayern einen großartigen Kader haben, komm, dann machen wir uns nichts vor. Ja, also jetzt mit der Verpflichtung von Coutinho auch noch, Lewandowski trifft auch schon wieder, wie er will, und. Also das ist, glaube ich, schon mal ohne jeden Zweifel erhaben, dass da ja, genügend Power auch in der Mannschaft steckt.
Wie hart trifft Sie der Ausfall von Leon Goretzka deiner Meinung nach?
Ja, ich glaube gar nicht so hart. Die deutsche Nationalmannschaft hat es ein bisschen härter getroffen. Echt schade für Leon Goretzka, weil ich ihn sehr, sehr gerne spielen sehe, denn er entwickelt Zug zum Tor, er ist dynamisch, er hat so eine Präsenz und natürlich wird er auch den Bayern fehlen, aber die Bayern müssen das einfach kompensieren. Also das ist, ich verstehe mal nicht, also wenn sich ein, zwei verletzen, dass dann hier und da vielleicht schon mal gejammert wird, hey, das ist Bayern München, die müssen einen großen Kader haben, um das dann eben auch zu kompensieren. Und mit Leon Goretzka fühlst du dich immer wohler, natürlich als ohne einen Leon Goretzka, der, wie ich finde, auch eine gute erste Bundesliga-Saison bei den Bayern gespielt hat, der sich da gar nicht so schade war, sich da reinzuwerfen, der da gefightet hat, gekämpft hat, auch mal das eine oder andere Tor erzielt hat. Das ist eben auch seine Qualität, weil er eben mit sehr viel Körperlichkeit und auch Dynamik ausgestattet ist. Bitter für den Jungen, das muss man mal ganz klar sagen, dass er ausfällt, aber die Bayern haben genügend Optionen, das personell auf jeden Fall aufzufangen, weil jeder hat den Anspruch, da auch spielen zu wollen. Und derjenige, der dann auf dem Platz steht, je nachdem, wie er taktisch dann spielen wird, so, der kann sich dann zeigen. Also ich glaube, einen großen Qualitätsverlust sollte es ja nicht geben.
Was erwartest du für ein Spiel?
Ich erwarte ein Spiel, in dem die Bayern auf jeden Fall mehr die Kugel haben. Denn die große Leipziger Stärke ist dann eben weiterhin auch noch der blitzartige Konterüberfall. Da haben sie mega Möglichkeiten, große Optionen. Ich kriege diese Bilder manchmal gar nicht aus dem Kopf, wie Timo Werner da durch die Gladbacher Abwehr da marschiert ist, mit was für einem Speed. Also das war echt unglaublich, diese Antrittsschnelligkeit und auch nach hinten raus die Grundschnelligkeit zu haben. Und dann eben noch die abgeklettert vom Tor zu besitzen, Hut ab. Leider hat er das in der deutschen Nationalmannschaft nicht so zeigen können, weil auch da andere Abläufe vorherrschen. Das darf man auch nicht vergessen. Da gibt es halt noch so zwei Werners. Und Werner gegen Bayern München ist auch noch so ein Thema. Jetzt nach der Vertragsverlängerung wirkt er da ein bisschen befreiter, dass dieses Thema erstmal in der Schublade verschwunden ist. Also Bayern wird mehr vom Spiel haben. Ob sie sich dann durchkombinieren können, Das werden wir sehen, weil ich habe ja auch die Defensive von Leipzig da auch gelobt, die da sehr, sehr aufmerksam, auch sehr selbstsicher allen voran in Gladbach auch gespielt hat. Das muss man erstmal abwarten. Und die Leipziger werden versuchen, die Bayern auszukontern, auszulaufen mit Tempo. Das erwarte ich jedenfalls.
Boah, ich bin total unschlüssig, ne? Also es könnte so ein Spiel sein, das irgendwie 4-4 endet, völlig wild ist. Oder aber es ist ein bisschen dieses Ding, was ich auch bei Köln gegen Gladbach habe, dass sich das am Ende, weil ja auch beide wissen, dass es durchaus in Anführungsstrichen eine wegweisende Partie sein kann, dass es am Ende ein Spiel wird, was bis zur 89. Minute 0-0 steht und dann gibt es einen wilden Handelfmeter oder so. Und wer dann den Elfmeter bekommt, hat irgendwie das größere Glück. Also auch da, wir haben super viele Spiele, Marco, an diesem Spieltag, die absolute Wundertüten sind.
Ja, absolut. Also das eine steht das andere nicht aus. Ich tue mich auch da bei Hoffenheim-Bayern echt schwer,
Leipzig.
Zu tippen, denn ja, das kann tatsächlich auch da in jede Richtung ausschlagen, das Pendel. Wie du schon sagst, das kann lange 0-0 stehen. Beide kennen sich natürlich aus dem Pokalendspiel noch sehr gut. Nagelsmann hat mit Hoffenheim schon bewiesen, dass er sich immer wieder was einfallen lässt, um gegen die Bayern da ganz gut auszusehen. Ich habe keine Ahnung. Können wir nicht einen Tipp offen lassen oder so?
Nee.
Also weißt du, ganz salomonisch, ich will viele Tore sehen und ich weiß, dieser Tipp ist, ich glaube, ich sehr unrealistisch, aber ich habe irgendwie Bock drauf, und ich sage, das Ding geht 3-3 aus.
Soll ich was sagen? Ich wollte auch 3-3 sagen.
Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Komm, wir wollen Tore sehen.
Komm, machen's. 3-3. Scheiß drauf. Was ich richtig gut finde, Marco, und das kann man wirklich auch als Plädoyer für die Bundesliga ansehen, eben, dass es nicht so ist, dass die Spiele nicht so vorherzusehen sind, dass die Leistungsdichte eng ist, in der Spitze, im Mittelfeld, unten. Und alle sagen immer, ja, die Bundesliga stinkt im internationalen Vergleich ab. Das finde ich nämlich genau im Gegenteil. Ich finde, die Bundesliga profitiert davon, dass alle Spiele offen sind, dass man immer das Gefühl hat, es kann was passieren. Also was bringt es mir, wenn ich das nächste, was weiß ich, Juventus Turin gegen Lecce sehe? Und ich rede darüber, dass Juventus Turin irgendwie 8-0 gewinnt oder so, wenn ich weiß, dass selbst Union Berlin gegen Borussia Dortmund was reißen kann. Ja, es kann im Fußball immer alles passieren, aber die Bundesliga, die Stärke der Bundesliga ist, dass es eben so eng ist. Und das würde ich mir auch wünschen, dass das mal ja mehr auch in die Köpfe, na gut, der Internationalen kommt, aber generell einfach, wir haben eine richtig geile Liga hier im Land.
Ja, also nur im internationalen Vergleich, nehmen wir mal Frankfurt raus in der vergangenen Saison, weil du auch sehr viel über Mittel gekommen ist, gar keine Frage, hängen wir halt noch so vom Niveau etwas ein bisschen zurück. Das muss man schon hier und da sagen. Also nicht umsonst waren da vier Engländer irgendwann auch mal in den europäischen Finals unterwegs und so. Auch wenn ich auch da sage, ich gucke auch mal sehr viel englischen Fußball, da ist übrigens nicht jedes Spiel überragend, wie es häufig dann in der Öffentlichkeit tituliert wird. Also wenn dann auch da bei allem Respekt Watford in Southampton spielt, das ist jetzt ab und an auch nicht so der Zungenschnalzer, den man gemeinhin meint. Ne? Also das muss man auch mal ganz klar sagen. Interessant ist halt in der Bundesliga, dass sehr viele Mannschaften einfach einen ähnlichen Ansatz wählen. Und das ist halt dieses, wie man es heutzutage so nennt, dieses Umschaltverhalten. Früher haben wir gesagt, Konterlauern, ne? So ganz früher. Das ist bei vielen tatsächlich deutlich zu sehen, dass sie diesen spielerischen und diesen taktischen Ansatz wählen. Und vielleicht macht es deswegen diese Bundesliga auch dann so eng und manchmal auch untippbar, weil die Ansätze dann plötzlich gegeneinander spielen. Und dann ist es erstmal interessant, wer kommt mit dem Ball besser zurecht und wer kann vielleicht aus mehr Ballbesitz etwas Positives herausholen. Das kann natürlich auch immer sein, klar.
Absolut richtig. meinsportpodcast.de/Gewinnspiele für unser Bundesliga-Kick-Tipp-Spiel. Tippt, macht mit und sammelt wichtige Punkte, denn auch da werden natürlich jetzt am Saisonanfang viele, viele wichtige Punkte vergeben. Ein Take haben wir noch, und zwar das Sonntags-Doppeltake für TSG Hoffenheim gegen den SC Freiburg und SC Paderborn gegen Schalke 04. Also bleibt dran, hier im Bulli-Special auf meinsportpodcast.de.
Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de. meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter.
Ein letztes Mal zurück hier im Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Die Vorschau auf den vierten Spieltag, und es geht rund am Sonntag zwischen der TSG Hoffenheim und dem SC Freiburg sowie dem SC Paderborn und Schalke 04. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite Marco Hagemann. Und ja, wir machen mal direkt die Reise nach Sinsheim, die TSG gegen den SC Freiburg. Und das letzte Spiel der TSG habe ich ja live gesehen im Stadion. Ne? Logisch, war ja in Leverkusen, Dauerkarte und alles klar. Aber ich habe noch nie eine so defensive TSG Hoffenheim gesehen. Die standen teilweise auf einer Linie mit 7 Feldspielern. Mit 7 hinten, TSG Hoffenheim.
Angst vor Bayern, Angst vor Bayern. Als Fan positiv sehen, weißt du? Angst vor der
Offensive. Ja, natürlich. Das hat natürlich das Spiel der Leverkusen da komplett rausgenommen. Aber ich muss sagen, bei allem Ärger, den ich dann ein Stück weit gespürt habe, hatte ich auch einen heiden Respekt davor im Nachhinein, weil das tatsächlich zeigt, da ist jetzt ein Trainer, der schaut über den Tellerrand, der lässt es nicht so laufen, wie es gelaufen ist, dann wäre es wahrscheinlich ein riesen Torfestival geworden, sondern er sagt sich, ja, müssen sie uns knacken, ansonsten nehmen wir den Punkt mit und gut ist. Ist eigentlich auch wieder gut gewesen von der TSG.
Ja, ich glaube, dass das vielleicht auch so der neue Weg ist der TSG. Auch die müssen sich erstmal ein bisschen neu erfinden mit dem neuen Trainer. Also, man hatte immer noch so Nagelsmann Hoffenheim, ne? Also,
ja.
Deswegen habe ich auch eben auch nochmal versprochen, daran muss man sich erstmal gewöhnen letztendlich. Und ich glaube, dass das so der Grund ist, dass man auch da neue Wege geht. Da ist was aufgebaut worden und auch der Großteil der Mannschaft ist ja so zusammengeblieben, auch wenn man mit Amiri, mit dem hierbei schon so 2 Eckpfeiler verloren hat, das ist gar nicht wegzudiskutieren. Und deswegen ist der Weg dann auch ein etwas anderer unter dem neuen Trainer Schreuder. Ich weiß gar nicht, wie man den richtig ausspricht. Da gibt es ja auch schon verschiedenste Formen der Aussprache. Aber ich glaube, ich halte den Ansatz gar nicht für verkehrt. Also warum denn nicht aus etwas höheren Positionen dann im Auswärtsspiel zu sagen, spielen wir hier gegen echt eine richtig gute Offensive und wenn wir hier einen Punkt klauen können, dann nehmen wir den erstmal mit. Ich halte den Weg für genau den richtigen, als zu überpacen, zu überdrehen und vielleicht dann auch an seinen eigenen Ansprüchen zu scheitern oder über die eigenen Ansprüche zu stolpern. Ich finde, die TSG ist noch nicht so ganz bei mir angekommen, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht habe ich mich auch zu wenig damit der TSG bis dato beschäftigt, um sie wirklich einschätzen zu können. Da war man immer noch so diesen Nagelsmannschen Fußball drin hat mit Hoffenheim. Nochmal, die Mannschaft ist so ganz ordentlich zusammengeblieben und die haben immer die Möglichkeiten, plötzlich auch vorne zuzustechen. Und wenn sie erstmal auf dieses defensive Fundament bauen, in gewissen Spielen, wo sie genau wissen, da müssen wir es auch, dann kann das auch für jede andere Mannschaft gefährlich sein und vielleicht auch überraschend sein, wie für uns.
Und wenn dann noch André Kramaric zurückkommt, kommt vorne natürlich nochmal eine Option mehr hinzu, zum schon eigentlich ganz gut trotzdem noch bestückten Offensivverbund, den sie da vorne haben. Trotzdem vor der Saison habe ich gesagt, na, für die TSG könnte es durchaus schwer werden, auch mit den hehren Zielen Europa zu erreichen, weil der Umbruch ist schon ziemlich stark. Also du hast Amiri und Demirbay angesprochen, fehlen dir natürlich gleich mal 2 Spieler, die denen auch ordentlich Kreativität gebracht haben. Braucht es so viel Kreativität jetzt gegen den SC Freiburg oder könnte man tatsächlich diese Tugenden der defensiven Arbeit und ja, dem offensiven Nadelstiche setzen gegen den SC Freiburg anwenden oder ist es zu gefährlich, weil sich der SC Freiburg in Hoffenheim ja sicher auch sehr defensiv präsentieren wird?
Naja, Kreativität hilft dir häufig und kann dir häufig helfen. Individuell sind sie weiterhin besser als der SC Freiburg, die über diese Geschlossenheit kommen, über auch Einsatz kommen, die rennen dich halt auch im Grund und Boden, wenn es sein muss, werden natürlich auch versuchen, da eine gewisse Reaktion zu zeigen nach der Niederlage jetzt zuletzt gegen den ersten FC Köln. Sie sind ja weiterhin auch gut gestartet. Ich mag einfach den SC Freiburg jetzt nicht, weil Christian Streich der Trainer ist. Also ich mochte den SC Freiburg schon vorher, weil sie diese Bodenständigkeit auch leben und die Fußball-Bundesliga nicht als Gewohnheit ansehen, sondern auch da als Privileg. Sie wissen, dass da auch mal eine Saison kommen kann, in der es vielleicht auch runtergeht in die zweite Liga. Das ist immer einkalkuliert. Aber welche Spieler, die immer wieder aus diesem Hut zaubern, aus ihrem Nachwuchsleistungszentrum oder wo auch immer her, Das ist schon erstaunlich. Das haben sie ja Griffo dann auch wieder zurückgeholt, gefühlt irgendwie das vierte Mal. Also beim SC Freiburg weißt du immer ganz genau, boah, da musst du, ja, du musst läuferisch so gut sein, dass du sie natürlich auch dann mit Schusskreativität, mit deiner individuellen Klasse dann auch schlagen kannst. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass das so ein Duell ist tatsächlich, dass dann so der mittlere Bereich auf dem Spielfeld sehr, sehr entscheidend ist, wer kommt da mit seinem Durchsetzungsvermögen besser durch als der andere. Und dann wird sich auch dadurch das Spiel entscheiden. Also Freiburg erwarte ich jetzt nicht ultra defensiv, die können schon anlaufen, weil sie wissen, dass Hoffenheim auch mal ein paar Abwehrschnitzer drin hat und denen es nicht ganz so liegt, wenn sie vielleicht vorne auch mal richtig gepresst werden. Also das ist ein sehr, ich finde auch ein sehr enges Spiel, wieder mal.
Ja, und der SC Freiburg, der ja sehr erfolgreich in die Saison gestartet ist, 3-0 zu Hause gegen Mainz, dann 3-1 in Paderborn und diese Last-Minute-Niederlage gegen Köln, die ja durchaus auch zu verhindern war, das ist schon ein ordentliches Brett, was man sich da erstmal so angesammelt hat an Holz, wo man natürlich ja später auch laben kann. Und ich sehe sie nicht chancenlos in Hoffenheim, tatsächlich nicht. Auch wenn die Bilanz in diesem Fall eher Richtung Hoffenheim geht, obwohl nur ein Sieg mehr zu Buche steht bei 9 Unentschieden, sehe ich das Unentschieden hier sogar als sehr realistisches Ergebnis an.
Ja, also tippst du auch 1-1 oder wie?
Ja, klingt eigentlich gut, ne?
Es klingt gut.
Weil ich glaube nicht, dass viele Tore fallen werden. Ich glaube aber nicht, dass kein Tor fällt. Ja, dann bleibt ja nur das 1-1 am Ende des Tages. Ja, machen wir. 1-1 zwischen Hoffenheim und Freiburg. Und dann haben wir dann noch ein Spiel auf der Liste, heißt Paderborn gegen Schalke. Ja, das könnte aus ganz anderen Gründen ein interessantes Spiel werden. Also beide Mannschaften, also gut, Paderborn kann ich besser einschätzen als Schalke 04. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Ja, ähnlich.
Die suchen ja heil in der Offensive, die wollen spielen. Und bei Schalke bin ich mir noch super unsicher, wie ich David Wagner und die Art und Weise, Fußball zu spielen, einschätzen soll. Ich glaube, dass da noch sehr viel Altballast aus der letzten Saison mitschwingt, dieses Spiel gegen die Hertha, Eigentor dabei, all das, das war schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber da wirkt es auch noch teilweise sehr blockiert.
Ja, weil es kann natürlich noch nicht eine Leichtigkeit drin sein, ne? Es kann noch nicht dieses Spielerische drin sein. Aber was natürlich schon auffällig ist bei Schalke unter David Wagner in den ersten Spielen war, dass sie schon mal eine ganz andere Mentalität gezeigt haben, auch wenn jetzt die Ergebnisse ja mal so liefen. Ich glaube, ganz wichtig war der Erfolg jetzt gegen Hertha, auch so ein bisschen Ruhe reinzubringen, dass nicht vielleicht schon nach 5-6 Spielen schon wieder ein großes Theater da herrscht. Sie hatten, glaube ich, jetzt genug auch Theater, gerade mit Clemens Tönnies noch zu verkraften zu Beginn der Saison. Dafür waren die drei Punkte schon sehr, sehr wichtig. Und sie hat man sie einfach mal ja erarbeitet, auch erzwungen, weil ich finde schon, dass dieser Ansatz von David Wagner schon ganz gut sichtbar ist, dass sie ja auch mal so diese Schalke-Tugenden auch gezeigt haben. Läuferisch war alles in Ordnung, kämpferisch. Das ist ja das, was erst auch mal Schalke ausmacht und das andere kommt dann aus Schalke-Sicht hoffentlich dann dazu. Aber ich gebe dir recht, so richtig greifbar ist das noch nicht. Es sind schon positive Entwicklungen zu sehen, ja. Aber auch da ist man noch natürlich lange nicht am Ende des Weges, ist doch ganz klar. Und bei Paderborn, wenn sie das so durchziehen können über die komplette Saison, was Steffen Baumgart ja auch immer wieder betont, wir bleiben unserem Stil treu. Ja, dann wünsche ich eine gute Reise. Das kann uns alle natürlich total entertainen. Das kann für Paderborn auch häufig schnell nach hinten losgehen, wenn sie sich nicht dann eben aufgrund ihrer kraftraubenden Art und Weise dann immer wieder ins offene Messer laufen. Dann kann es Heimsiege geben, gab es ja schon diese Saison. Es kann aber auch sofort Niederlagen geben, weil man dann eiskalt ausgekontert wird, weil man sich dann eben vorne nicht belohnt hat, weil es dann eben auch mal nicht funktioniert hat, weil man sich dann festgelaufen hat. Das ist schon, ich möchte es nicht als Harakiri-Fußball bezeichnen, aber es ist schon echt gewagt, seinem eigenen Stil so in der Vehemenz auch so treu zu bleiben, was aller Ehren wert ist und meinen höchsten Respekt hat, ob sie das dann tatsächlich so durchziehen können, auch wenn es dann weitere Niederlagen gibt. Da bin ich mal sehr gespannt, ob da nicht vielleicht doch mal irgendwann ein wenig eingegriffen wird, um zu sagen, so, lass uns den Stil ruhig in einer gewissen Art und Weise beibehalten, aber vielleicht so ein bisschen modifizieren. Ja, ich würde es mal so nennen. Das könnte vielleicht dann irgendwann, I don't know, ein noch erfolgreicherer Weg werden. Aber Paderborn, wenn die da kommen, dann weißt du, auf was du dich da einstellen musst. Und das ist, die geben Gas und die rennen und attackieren und versuchen dann, ja, so ein Ding irgendwie nach Hause zu ziehen.
Warst du überrascht, dass Schalke nicht noch einen Stürmer geholt hat?
Ja, was heißt überrascht? Auch da ist sicherlich auch die Geldfrage zu stellen. Wen kriegst du denn noch? Also wer bringt dich dann auch tatsächlich weiter? Ganz vorne sind sie natürlich nicht so top besetzt. Ich glaube, es ist auch so ein Jahr, möglicherweise in dieser Saison so ein Jahr der Konsolidierung, also rein sportlich auch gesehen, der Konsolidierung, das erstmal auf so ein vernünftiges Fundament auch zu bringen, stabil zu bleiben, zu werden, sich relativ schnell auch von unten zu entfernen und sich dann auch so ein bisschen im Mittelfeld zu positionieren. Ich glaube, das ist erstmal der grundentscheidende Weg für den FC Schalke in dieser Saison. Was darüber hinaus dann passiert, das wollen wir dann mal gucken. Aber klar, so ein Stürmer, ein guter Stürmer tut jeder Mannschaft gut. Aber woher willst du dann nehmen, ne? wenn die Stürmer auch rar gesät sind und das Geld spielt auch nochmal eine Rolle?
Ozan Kabak und Marc Uth werden wieder Alternativen sein, wenn nicht am Wochenende dann in Bälde für David Wagner und auch Miranda. Ist natürlich heiß auf sein Debüt bei S04. In Paderborn ist es aber durchaus dann gleich mal so eine Art Abstiegskampfaufgabe, die Schalke 04 da leisten muss. Nicht, dass sie im Abstiegskampf sind, aber das braucht dann die vorhin schon beschworenen Tugenden, da auch sich nicht ins Boxhorn jagen zu lassen. Die Paderborner, du hast es ja gerade gesagt, mit ihrer Art und Weise zu spielen, können sie ja nun mal auch frisch aufspielen, haben jüngst erst ein 18-0 bei einem Kreisligisten gefeiert und so auch vielen Spielern die Möglichkeit gegeben zu spielen und auch zu treffen. 18-0 wird das Spiel jetzt sicher nicht ausgehen, ja. Aber tatsächlich würde ich Paderborn mal die Chance für eine Überraschung einräumen und tippe mal ganz mutig 2-1 für den SC Paderborn.
Ja, das ist ja mutig, weiß ich gar nicht, ob das so mutig ist. Das ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Paderborn, Schalke, was tippen wir denn da? Da heißt da wieder, wenn der Hagemann gegen Schalke tippt, dann, weil er BVB-Sympathisant ist. Das möchte ich mal betonen. Also privat, ja, das stimmt, BVB-Sympathisant, aber beruflich kann ich natürlich das alles sehr gut trennen.
Dass man sich da erklären muss, ist ja auch so eine Sache, ne?
Ja, das ist interessant, ja, das ist echt sehr interessant. Und wie ihr alle wisst, bin ich ja nicht der große Tipper, deswegen sage ich, es wird ein 2-0 Paderborn. Ich muss meiner ostwestfälischen Heimat auch Mut zusprechen. So.
Ja, und damit haben wir den vierten Spieltag vorausschauend behandelt hier im Bulli-Special auf meinen Sportpodcast.de. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Marco Hagemann. Marco, wenn dir die Leute irgendwo folgen wollen, wo können sie das alles tun?
Auf sämtlichen Kanälen, also Twitter, Facebook und Instagram, man befindet sich auf sämtlichen Kanälen, also sehr gerne.
Gut, mach das, folgt dem Mann. Vielen Dank, dass du heute mitgemacht hast.
Sehr, sehr gerne, hat Spaß gemacht, danke dir.
Fand ich auch, können wir gerne mal wiederholen irgendwann und wenn nicht on-air, dann gerne mal off-air. Ja, da können wir dann noch ein bisschen weiter quatschen. Euch allen einen schönen Bundesligaspieltag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mich hier in diesem Format nochmal zu hören. Nächste Woche dann wieder Malte Asmus oder Robert Vogel. Und ja, euren Verein viel Erfolg und liked auf jeden Fall mein Sportpodcast.de bei Facebook und Instagram und gebt dem Bulli Special 5 Sterne bei iTunes, wenn wir uns sehr darüber freuen. Macht beim Tippspiel mit meinsportpodcast.de/Gewinnspiele. Ja, und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst.
Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.